Herzlich willkommen zur 14. Ausgabe des Fundbüros. Ich bin Jan und ja, mit dabei ist natürlich wieder der Edgar.
Ich grüße euch.
Und nachdem wir in der letzten Folge relativ viel Action hatten, wird es heute um etwas ruhigere Spiele gehen. Edgar, was hast du dir denn Schönes ausgesucht?
Ja, ich bin mal in ein Gefilde eingedrungen, das ich sonst eigentlich also Spiele, die ich sonst nicht so spiele. Und zwar habe ich mir ein Adventure-Game vorgenommen, mich da mal wieder einfach so durch die Datenbanken geklickt und geschaut, was könnte mich vom Thumbnail her ansprechen und vom Thema auch, und bin dann auf Beneath a Steel Sky gestoßen. Ein Spiel aus dem Jahr 1994 von der doch relativ legendären Spieleschmiede Revolution Software. Die kennt man vor allem für Baphomets Fluch. Da gab es, glaube ich, 3 oder 4 Teile. Und die haben aber, bevor sie diese Reihe gemacht haben, auch 2 andere Spiele entwickelt. Und das erste, was sich dann wirklich mehr verkauft hat, war eben Beneath a Steel Sky.
Mhm. Du sagst jetzt Adventure. Adventure, finde ich, ist ja auch noch ein recht weit gefasstes Genre. Spielt man jetzt da eine Figur, die man so quasi sich durch eine Welt bewegt? Ich meine, 1994, das heißt, es wird wahrscheinlich eher so im 2D-Bereich angesiedelt sein.
Ja, voll. Also es ist ein ganz klassisches 2D-Adventure, das vielleicht am ehesten an die LucasArts-Adventure erinnert. Also ich kann damit nicht so mit so gut mit Referenzen aus dieser Zeit auch dienen. Ja.
Also Richtung Point-and-Click geht das dann?
Genau, es ist absolut ein Point-and-Click-Adventure. Es gibt also ganz klassisch halt 2 Tasten. Also auf der einen Maustaste ist Interagieren und auf der anderen ist Betrachten. Also man klickt dann auf irgendeinen Gegenstand oder auf irgendein Element in der Welt und dann geht der Charakter erstmal dahin und kommentiert das auf irgendeine Weise. Und dann kann man es im Zweifel noch aufheben oder man kann damit irgendwie interagieren. Und dann hat man natürlich ein Inventar oben, das man einblenden kann, wo die Gegenstände, die man aufgesammelt hat, gelagert werden.
Mhm. Und dann kann man wahrscheinlich ja auch die miteinander kombinieren?
Also die Gegenstände miteinander kombinieren, weiß ich gar nicht, aber man kann auf jeden Fall halt die Gegenstände benutzen, um bestimmte Sachen zu triggern, damit man dann in der Geschichte weiterkommt. Also jeder Gegenstand hat auch genau einen Nutzen in der Regel wird dann für eine Sache gebraucht und man muss dann so ein bisschen rausfinden, auch durch die Kommentare der Charaktere in der Spielwelt, für was jetzt vielleicht die Sachen gut sein könnten. Auch wenn das jetzt nicht unbedingt immer direkt logisch ersichtlich ist, dass jetzt, weiß nicht, diese Brechstange, die man am Anfang findet, dass die jetzt dafür da sein wird, um so Zahnräder zu blockieren. Das war so ein Fall. Da muss man wirklich manchmal so Trial and Error auch machen.
Ja, genau, das ist ja normal, würde ich sagen, so für Point-and-Click-Adventure. Da geht das Ganze ja auch gerne mal in so eine absurde Richtung. Deswegen hatte ich auch nach dem Kombinieren gefragt. Da ist es dann ja auch oft so, dass man eben Gegenstände zu was Neuem zusammenbaut, was eigentlich eher unintuitiv ist oder auch eher so in die Humorrichtung geht.
Ja, also das Spiel hat auf jeden Fall so eine humorige Richtung, aber ich glaube, die prägt sich eher durch die Gespräche und Dialoge aus. Aber nicht so durch die aberwitzigen Kombinationen aus Gegenständen. Also das hatte ich jetzt in den ersten 1,5 Stunden, die ich es gespielt habe, nicht unbedingt. Das kann natürlich sein, dass das später noch kommt.
Magst du vielleicht noch mal ein bisschen was zur Grafik sagen? Ich habe jetzt gerade echt nicht so gut vor Augen, 1994, wie das da so aussieht, so ein Point-and-Click-Adventure.
Ja, also es sind im Endeffekt handgezeichnete, teilanimierte 2D-Kulissen, die schon sehr pixelig sind. Also das kann natürlich auch daran liegen, dass es jetzt auf einem modernen Monitor spiele in einer Auflösung, die so gar nicht vorgesehen ist. Also wenn man das so ein bisschen runterschrumpfen würde und dann vielleicht auch auf einem Monitor spielen würde, der halt aus dieser Zeit auch rauskam, dann könnte ich mir vorstellen, dass es natürlich nicht so ganz so pixelig aussieht. Andererseits waren die dann ja auch nicht so hoch aufgelöst. Also ja, das ist für heutige Verhältnisse natürlich schwierig nachzuvollziehen, aber ich würde schon sagen, dass das Spiel einen sehr guten Artstyle hat. Man muss vielleicht jetzt noch dazu sagen, dass es halt im Cyberpunk-Setting spielt. Also es ist so Sci-Fi, Cyberpunk angelehnt, dystopisch auf jeden Fall. Ich würde vielleicht nachher noch mal ein bisschen auf das Szenario eingehen. Und vor diesen teilanimierten 2D-Kulissen gibt es dann halt die animierten Sprites von den Charakteren, wo man sich dann eben auf mit dem Mausklicken halt von A nach B bewegen kann. Was mir auch wirklich ganz gut gefallen hat, was ich jetzt nicht unbedingt erwartet habe vom Spiel, ist, dass es halt zum Beispiel auch schon so gewisse Tagesabläufe gibt. Also es gibt so manche Charaktere, die dann wirklich, die machen zwar immer das Gleiche, also zum Beispiel jetzt so ein Fabrikbesitzer, der läuft dann immer von seiner Fabrik zu seiner Wohnung so. Also es wird irgendeinen Zweck haben, dass man halt zu einem gewissen Zeitpunkt was machen muss, wahrscheinlich in seine Wohnung, während er nicht da ist, aber es fand ich schon positiv irgendwie, dass es diese Abläufe gibt und dass das Spiel irgendwie nicht ganz statisch ist irgendwo so, ja.
Okay, das hört sich gut an. Vielleicht auch wieder so eine Detailfrage, weil mich interessiert das jetzt einfach, weil ich auch kürzlich erst ein Point-and-Click-Adventure auch seit längerer Zeit mal wieder gespielt hatte, da mal ein aktuelleres. Und zwar gibt es dann auch so Hintergrundanimationen, also auch, oder hat man wirklich so Bilder, die dann eben quasi starr sind, wo sich dann auch nichts weiter bewegt? Wie kann man sich das vorstellen?
Also sie haben schon so in diese zwei, diese handgezeichneten Areale oder die sie gebaut haben, schon so versucht, immer irgendwo ein Element einzubauen, das sich bewegt, also das eine Animation hat. Also zum Beispiel in dem einen der ersten Räume gibt es so eine Art Presse, die ganze Zeit sich von oben nach unten bewegt, weil man das ganze Spiel oder der Großteil des Spiels spielt halt in so einem Industriekomplex. Und natürlich gibt es dann zum Beispiel so Art Laufbänder oder so Industrieanlagen, die sich auch bewegen, wo man dann im Hintergrund eine Animation hat. Und dazu kommt dann natürlich auch noch die Charakteranimation. Also es ist durchaus so, dass wenn man zum Beispiel bestimmte Sachen macht, also einen Gegenstand aufnimmt, dass das dann nicht einfach ins Inventar wandert, so, sondern dass er dann das seinen Mantel aufmacht und das in seinen Mantel reinsteckt. So, also da gibt es schon auch so eine gewisse Liebe zum Detail, die ich ja positiv hervorheben würde.
Ja, sehr schön. Das hört sich doch schon mal alles ziemlich gut an. Wichtig bei so einem Point-and-Click-Rätsel ist ja auch das Rätseldesign. Das hattest du vorhin ja schon mal so ganz grob angerissen. Sind es logische Rätsel oder sind es eben auch sehr absurde Sachen dabei, auf die man gar nicht kommt? Beziehungsweise musstest du mit einem Auge aufs Spiel und mit dem anderen Auge auf die Komplettlösung spielen?
Ja, du nimmst das eigentlich vorweg. Also es ist genau so gewesen. Also es hat sich sehr schnell für mich herausgestellt, dass ich nicht wirklich gut mit der Spielwelt zurechtkomme. Also dass ich die Zusammenhänge nicht irgendwie mir logisch erschließen konnte und dann auf eine Komplettlösung auch angewiesen war. Also das war zum Beispiel, hat schon eigentlich im ersten Bildschirm angefangen. Da muss man sich von so einer Balustrade ein Rohr abmachen. Und ich habe so wirklich alles abgesucht und habe einfach dieses Rohr nicht gefunden, weil die Pixel so klein waren zu der Interaktion. Also man muss wirklich dann sehr punktuell auf diesen Gegenstand draufgehen, um den überhaupt zu finden. Und dann weiß man immer noch nicht, was man damit machen soll. Weißt du so? Das kommt dann erst viel später eigentlich.
Ja, okay, das wäre sogar meine nächste Frage dann gewesen, wie gut man eben die Sachen decken kann. Mittlerweile hat es sicher bei Point-and-Click-Adventuren ja eingebürgert, dass man so eine Taste hat, wo man alle Interaktionsmöglichkeiten hervorheben kann. Aber das war noch natürlich 1994 noch nicht der Fall.
Nee, genau, also das würde dem Spiel auch extrem gut tun. Und aber selbst dann hättest du immer noch das Problem, dass du nicht immer genau weißt, was du jetzt als nächstes machen sollst. Also ich war dann zum Beispiel vor der Situation, dass ich zwar einen Weg nach oben, also ich bin weitergekommen, sage ich mal, aus diesem ersten Bildschirm, aber dann war es so, dass mir zwar verschiedene Möglichkeiten waren offen, also ich hatte ein paar Gegenstände gesammelt, aber ich wusste gar nicht, was ich mit den Gegenständen jetzt machen soll. Und da fehlte mir dann auch wieder genau an dem einen Punkt, zwischen zwei Schrotthaufen war ein dritter Schrotthaufen und mit dem hätte ich die Platine, die ich schon von Anfang an im Inventar hatte, kombinieren müssen. Jetzt habe ich aber die Platine nur mit dem rechten und dem linken Schrotthaufen kombiniert und bin dann davon ausgegangen, okay, ich kann damit nichts machen, weil er hat dann immer so darauf reagiert, also die Arme so hochgezogen, was immer das Zeichen dafür ist, das ist jetzt Quatsch, das brauchst du nicht. Und ja, da verfängt sich das Spiel so relativ schnell, finde ich zumindest, in Frustrationsmomenten, die ohne eine Komplettlösung einfach gar nicht machbar sind.
Und 1994 gab es ja noch nicht einfach so das Internet, wo man mal eben so nachschauen konnte.
Ja, schon. Also ich habe mich auch gefragt, wie die Leute das damals gemacht haben.
Genau, aber da hatte man auch weniger Spiele, Zeit war das noch nicht so schnell und da hat man sich wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, auch wirklich die Zeit genommen, das höre ich zumindest auch von Leuten, die von Monkey Island immer ganz begeistert erzählen, glaube ich, dass man da einfach sich entweder mit anderen Menschen austauscht, dann einen Bekanntenkreis, Schulhof, wie auch immer, oder dass man eben probiert und dann vielleicht einfach mal nach ein paar Stunden dann irgendwann weiterkommt.
Voll. Ich glaube, die Frustrationstoleranz war wahrscheinlich auch noch eine andere, oder?
Kann ich mir vorstellen. Und nicht dann noch die Möglichkeit, noch 30 andere Spiele, die ungespielt in der Bibliothek warten, spielen zu müssen.
Ja, oder können, ne? Also.
Oder können.
Ja. Genau. Aber ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man heutzutage so ein Spiel mit einer Komplettlösung spielt. Also, man kann ja immer dann sagen, okay, ich probiere es jetzt so lange, bis ich nicht mehr weiter weiß und dann kann ich immer noch auf die Komplettlösung zurückgreifen und muss ja dann aber nicht die komplette Lösung durchlesen, so, sondern einfach nur für den nächsten Schritt. Also so habe ich es dann auch weitergespielt und hatte trotzdem Spaß dran an dem Ganzen.
Ja, genau. Außerdem hat man ja auch so die Möglichkeit, eben dieses Spiel dann auch zu erleben, ne, und auch die Geschichte zu erleben.
Genau.
Apropos Geschichte, wie gut hat denn die Geschichte funktioniert? Zum Setting hattest du ja schon ein bisschen was gesagt. Was für eine Geschichte wird erzählt?
Also das Spiel wird eingeleitet mit einer Story-Sequenz, die tatsächlich aus Comic-Panels besteht. Also man hat die Sprechblasen zwar weggelassen, aber die Geschichte wird trotzdem über so Comic-Zeichnungen, die dann in die Game-Engine wahrscheinlich übersetzt wurden, erzählt. Also so ein bisschen die Hintergrundgeschichte. Man muss sich vorstellen, also wir spielen Robert Foster und der ist bei einem Helikopterabsturz hat er überlebt und wurde dann von so indigenen Stammesbewohnern aufgesammelt und aufgezogen und hat da so seine Tech-Skills entwickelt. Das Ganze spielt in einem dystopischen Australien, deswegen macht das auch so ein bisschen Sinn, aber es ist halt wirklich so eine Vermischung aus indigener Kultur und eben diesen für Cyberpunk klassische Industrialisierung oder Technisierung der Gesellschaft. Ich weiß nicht, wie man das jetzt besser umschreiben kann. Und diese Leute leben halt außerhalb dieser großen Metropolen. Und am Anfang des Spiels wird man dann aber von so Soldaten oder keine Ahnung was, wird man dann entführt. Man weiß auch nicht selber, warum die einen jetzt aufgesammelt haben oder was die von einem wollen. Und wird dann wieder in eine so eine Stadt gebracht. Und da stürzt dann aber wieder der Helikopter ab von denen und dann wird man, sag ich mal, so wird man befreit und muss dann so seinen Weg suchen, um rauszufinden, was es mit dem Ganzen auf sich hat. So, das ist so das Szenario. Und ich fand die Story eigentlich schon sehr spannend. Oder was heißt sehr spannend? Man erfährt ja nicht so viel. Das ist wirklich dann so Stück bei Stück, wenn man sich mit den Leuten unterhält, werden immer wieder Teile der Welt irgendwie gedroppt. Also dann erfährt man mal, wie die Stadt heißt, in der man ist, wie die Leute in der Stadt auf dieses, aus diesem Bereich außerhalb der Stadt reagieren und so. Es ist aber jetzt nicht so, dass du von Anfang an so ein klares Bild bekommst von dem Ganzen. Also man muss sich wirklich dann, wie in einer guten Geschichte eben halt auch Stück bei Stück das Ganze dem Ganzen sich annähern.
Wie sieht es denn mit einer, gibt es eine Sprachausgabe?
Genau, es ist einfach auf Englisch vertont, komplett. Und ich habe es jetzt auf Englisch, mit englischer Vertonung gespielt und dann mit deutschen Texten. Also das ist ins Deutsche synchronisiert worden und ich würde sagen, das ist in Ordnung. Also gerade für die Leute, die halt eben nicht so gut Englisch sprechen, hilft das schon sehr weiter. Weil das sind halt auch, weil Revolution Software ist ja ein Studio aus York, also aus Großbritannien und die Sprecher sind natürlich auch alle so Briten, also das hört man dann schon teilweise so raus, dass sie dann so einen Akzent sprechen, gehört natürlich auch irgendwo zu dem Humor dazu, ich kann jetzt nicht sagen, wie das für ein Australier wäre, ne? Wenn der das hört und sich denkt, dann das passt jetzt vielleicht nicht unbedingt zu dem Setting.
Okay. Ja, hast du noch irgendwas, was du zum Spiel sagen möchtest? Mir fallen jetzt auch gerade keine weiteren super tollen Fragen ein.
Nee, also was man vielleicht noch so ein bisschen negativ hervorheben kann, ist einfach, dass die Musik richtig nervt. Also die ist irgendwie so ein bisschen untypisch, auch für das Setting. Und ich habe auch einfach die Einstellung nicht gefunden, wie ich die Musik leiser drehen konnte. Und dann hat die natürlich doppelt gescheppert. Und das war dann so ein bisschen nervtötend, was die Spielerfahrung auch einfach deutlich schlechter gemacht hat. Es war nämlich so, wie sich herausstellte, machen, dass meine F5-Taste kaputt ist. Und ich habe wirklich eine Stunde oder so versucht, dieses Menü zum Einstellen zu finden. Und da ich immer wieder so Foren-Threads gefunden habe, wo Leute sich eben darüber beschweren, dass sie das Menü nicht aufbekommen, bin ich auch davon ausgegangen, dass es ein Spielfehler im Game ist, bis ich dann mal eine virtuelle Tastatur aufgemacht habe, um rauszufinden, dass es nicht am Spiel liegt, weil dann ging's. Das war leider dann ganz am Ende meiner Spielerfahrung. Also grundsätzlich kann man die Musik auch leiser drehen, sie bleibt aber trotzdem nicht sonderlich prickelnd so. Und was kann man sonst noch sagen? Ich glaube, es ist damals sehr gut angekommen. Also es hat auch ziemlich viele Kopien verkauft, vor allem in Europa. Hat jetzt auch da wahrscheinlich dazu geführt, dass eben Baphomets Fluch entstehen konnte. Und diese Firma ist dann trotzdem nicht, hat es jetzt trotzdem nicht mega lang gegeben. Also die sind dann irgendwann auch bankrott gegangen. Leider. Mhm. Nach dem dritten Baphomets Fluchteil oder so, ich weiß es nicht ganz genau.
Ja, die Zeit der Point-and-Clicks war ja dann ja auch erstmal vorbei.
Ja.
Kann sein, dass sie da dann eben den Absprung nicht so ganz geschafft haben oder dann eben, ja, das Genre ist ja dann erstmal so ein bisschen, wie gesagt, dann erstmal so in die Vergessenheit geraten und wurde ja erst später dann wieder so ein bisschen populärer.
Genau.
Genau, kann natürlich auch sein. Wie kann man das Spiel denn spielen heutzutage oder wie hast du das Spiel denn gespielt?
Ja, es ist eine der positiven Sachen vielleicht auch nochmal, dass man es jetzt einfach über GOG oder über Steam kostenlos runterladen kann und dann sofort losspielen. Also das ist super easy. Hatte ich auch so nicht erwartet, aber die Entwickler haben das Spiel irgendwann mal, ich glaube 2002 oder so, einfach als Freeware deklariert und dann wurde es im Laufe der Zeit irgendwann eben auch auf die Plattform hochgeladen. Es gibt auch eine Remastered-Version. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, welche Version die halt auf GOG ist oder auf Steam, ob das schon die Remastered-Version ist, da ändert sich aber jetzt auch nicht so viel. Also, die haben das Spiel halt irgendwann noch mal fürs iPad und für ein iPod Touch haben sie das rausgebracht und da in dem Zug haben sie es dann irgendwie, glaube ich, auch noch mal für ein PC oder so re-released. Ja. Mhm. Aber ich, also an sich hatte ich keine technischen Schwierigkeiten, außer meiner nicht funktionierenden F5-Taste, sagen wir es mal so.
Okay, das hält sich dann ja noch in Grenzen.
Ja,
ich habe mal bei Metacritic, da bin ich auch auf das Remastered für iOS gestoßen und da ist es insgesamt auch ziemlich gut bewertet worden.
Ja.
Und auch bei Steam, das Kostenlose, ist auch bei sehr positiv. Also es scheint immer noch ein Spiel zu sein, was gut ankommt.
Voll. Also ich habe es auch so ein bisschen mich durch die Reviews geklickt und ich glaube, das, was die Leute wirklich heute noch schätzen, ist eben dieses Szenario und die Story und dass das so ein bisschen vielleicht auch unverbraucht ist. Naja, Cyberpunk gibt es jetzt ja schon viele Spiele, aber gerade in diesem, mit diesem Bezug zu Australien und mit dieser Geschichte, die da erzählt wird, ist es, glaube ich, ja, heute kann man schon sagen, fast ein Kultspiel. Gerade unter den Leuten, die es natürlich aus Kindheitserinnerung oder so haben.
Wusstest du, dass es einen Nachfolger gibt?
Ich habe es auch gesehen, ja. Ich habe mich jetzt nicht wirklich intensiv mit dem Spiel auseinandergesetzt. Das heißt ja Beyond Steel Sky. Hm? Das ist ja ein 3D-Game, ne? Also,
ja, genau. Auch wieder Adventure wahrscheinlich, so 3D-Adventure.
Ja, es hat mich stark von der Grafik zumindest an die Borderlands-Games erinnert.
Ja, stimmt, von der Art. Ist auch so eine Cel-Shading-Grafik, ja.
Ja, so was ich halt gelesen habe, ist, dass es jetzt nicht an den Kultstatus von dem ersten Teil heranreicht. Deswegen, ja, weiß ich jetzt nicht, da müsste man sich, glaube ich, nochmal intensiver mit auseinandersetzen. Mich hat halt die Grafik allein schon sehr abgestoßen. Also ich finde, wenn man von dem Beneath a Steel Sky kommt und heute weiß, dass Pixelspiele ja irgendwie wieder einen Stellenwert in der Spielekultur haben und jetzt nicht so verlacht sind, wie das halt dann am Ende dieser Ära der großen Adventure-Games war, wo man wirklich gedacht hat, oh, das ist jetzt altbacken oder so, sondern heute kann man ja mit Stolz ein Pixelspiel rausbringen, ne? Und ja. Da fühlt sich dieses 3D-Game eigentlich wirklich wie ein Rückschritt an, obwohl es ja in der Technik viel weiterentwickelt ist, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt für dich Sinn macht.
Also ich muss sagen, ich finde das schicker als Pixel-Look.
Okay, das ist eine Geschmacksfrage, ne?
Weil ich damit einfach nichts anfangen kann. Erinnert mich auch so von der Grafikart so ein bisschen an die Telltale-Spiele, die ja auch in diese Richtung gehen. Vielleicht hat man sich da so ein bisschen dran orientiert.
Ja, voll. Und vielleicht ist es auch heutzutage fast billiger, sowas zu machen. Ich kann das gar nicht einschätzen.
Keine Ahnung, das weiß ich nicht.
Vielleicht eine Sache, ein Fun-Fact so, den man noch jetzt am Ende sagen kann, dass eine der prägenden Köpfe von dem Studio, auch der mit halt an dem Spiel gearbeitet hat, der Charles Sasek, der hat gesagt, dass er dieses Spiel als Antithese zu Neuromancer, dem bekannten Science-Fiction-Roman, entwickelt hat. Jetzt kann auch nichts über die Referenzen sagen oder ob das jetzt wirklich Sinn macht, aber ich fand es zumindest interessant, dass man ein Spiel halt rausbringt, das sich als Gegenentwurf versteht zu so einem ja schon fast Klassiker der Science-Fiction-Literatur. Mhm. Und ansonsten, glaube ich, lohnt es sich einfach, wenn einen sowas grundsätzlich interessiert, wenn man jetzt so ein Fable auch für Adventure-Games hat, für 2D-Adventure und jetzt kein Problem damit hat, die Komplettlösung mitzubenutzen, das einfach mal auszuprobieren, weil es wirklich super easy kann man sofort reinstarten.
Ja, sehr schön. Ja, und wie gesagt, man kann es ja immer noch spielen. Das heißt, wer jetzt Lust darauf bekommen hat oder das Spiel einfach mal sich nochmal anschauen möchte, einfach bei GOG oder bei Steam installieren und spielen.
Genau, dann können wir ja schon zu dem zweiten Adventure-Game wechseln. Das ist heute wirklich eine adventurige Folge und das ist nicht mal Absicht.
Genau, wir haben es nicht abgesprochen vorher.
Ja. Aber wir kommen tatsächlich zu einem, glaube ich, sehr anderen Spiel, trotzdem im gleichen Genre. Jan, sag mal, was hast du gespielt und um was geht's da ungefähr?
Ja, ich habe Beasts of Maravilla Island gespielt. Das ist ein 3D-Adventure, wo man eine Fotografin spielt und Tierfotos machen muss und nebenbei noch das Geheimnis einer Insel aufdecken möchte.
Ja, ich habe mir auch den Trailer mal angeschaut und fand es da eigentlich sehr hübsch aus. Es hat auch so einen ganz eigenen Grafikstil, sehr bunt, oder? Kann man so sagen?
Ja, und es ist super bunt und ich habe es auch noch auf einem HDR-Monitor gespielt. Es ist sehr bunt, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich die Grafik hübsch finde. Manchmal hatte ich so ein bisschen das Gefühl, so ein N64-Spiel zu spielen, aber das ist ihm nicht gerecht. Also die Texturen sind halt insgesamt sehr grob, würde ich mal sagen. Sehr einfarbig. Die Bäume, die dann eben in diesem Wald sind, beziehungsweise auch die Pflanzen, die Tiere, das wirkt alles sehr, sehr grobschlächtig irgendwie, was so die Polygone angeht. Ich bin nicht so richtig warm geworden mit der Grafik. Also, aber auch das ist wahrscheinlich wieder Geschmackssache.
Aber würdest du sagen, dass das jetzt in sich nicht stimmig ist? Oder
also in sich ist es.
Also es gibt ja so Spiele, die sind zwar, die haben zwar einen einfachen Grafikstil und jetzt auch nicht so detaillierte Modelle, aber da macht das jetzt nicht das ist nicht so ein Problem, weil das dann im Artstyle irgendwie aufgehoben ist oder.
Ja, genau, aber ich finde den Artstyle dann nicht. Also mich spricht der Artstyle nicht an.
Okay.
Da habe ich festgestellt. Ich habe mich zu sehr an N64-Spiele erinnert gefühlt. Ja. Und vor allem, was die Umgebung angeht. Und das ist halt alles nicht so gut gealtert. Die Person an sich, die Figur, die man steuert, die ist wiederum relativ detailliert. Sticht vielleicht deswegen auch so ein bisschen heraus. Das ist durchaus ansehnlich und hübsch. Und auch die Tiere sind teilweise ansehnlich und recht hübsch. Und das Licht, die Lichtstimmung, die erzeugt wird, die gefällt mir auch. Aber wie die Assets aussehen, das ist irgendwie nicht so mein Stil.
Also vielleicht auch wirklich der Kontrast zwischen diesen Elementen irgendwo, ne?
Ja, das kann durchaus sein. Auch die ganzen Texturen sind halt auch sehr grob. Also vielleicht sieht es besser aus, wenn man auch hier wieder mit niedrigerer Auflösung spielt, das weiß ich nicht.
Ja, es ist auch auf die Switch rausgekommen. Ich habe nämlich den Switch-Trailer gesehen. Also das habe ich mir gedacht, na gut, auf der Konsole kann es nicht besser aussehen. Deswegen ist es mir vielleicht nicht so aufgefallen.
Ja, genau, das kann gut sein, dass es auf der Switch oder vielleicht auch auf dem Steam Deck dann einfach auf so einem kleineren Monitor dann auch besser wirkt.
Ja.
Mit vielleicht nicht einer ganz so einer Auflösung.
Du hast auch einen 4K-Monitor, ne?
Ja, das kommt auch noch dazu.
Okay. Aber es war schon auf 4K dann auch die Auflösung eingestellt.
Ja, es war auf 4K eingestellt, genau. Okay. Also das bietet das Spiel durchaus an. Ich meine, wir sprechen ja hier auch jetzt von keinem alten Spiel, sondern einem Spiel aus dem Jahre 2021.
Mhm, okay. Ja, jetzt haben wir ja die Grafik schon so ein bisschen angesprochen, aber wie ist denn das Gameplay? Also du hast gesagt, es ist ein Fotospiel. Also man ist Reporterin und die Hauptaufgabe ist es, Fotos zu machen. Aber wie gestaltet sich das denn konkret aus?
Man ist eine Tierfotografin, jetzt nicht unbedingt Reporterin. Und ja, man hat das Tagebuch von seinem Großvater gefunden und man läuft durch insgesamt drei verschiedene Biome, sag ich mal, drei verschiedene Level. Und in jedem Level hat man so eine Aufgabenliste, fotografiere, weiß ich nicht, alle acht verschiedenen Käfer und alle sechs verschiedenen Vögel. Und dann gibt es pro Biom nochmal eine bestimmte Tierart, die da eben auch ein bisschen präsenter sind. Im ersten sind es Quetzalaffen, die auch so ein bisschen fliegen können. Da muss man die dann eben fotografieren, wie sie tanzen oder singen oder gleiten oder mit dem Schwanz wedeln. Man muss Pflanzen fotografieren. Im ersten Level sind das 10 verschiedene Pflanzen, die man dann eben finden muss. Und so läuft man dann eben ja vorwärts durch ein recht vorgegebenes, schlauchiges Level, wo man ab und zu mal so kleine Sackgassen abbiegen kann und versucht dann eben diese ganzen Fotos zu machen. Und sehr selten gibt es nochmal so ein ganz kleines, leichteres Rätsel, was man nochmal lösen muss. Mhm. Und das ist dann eigentlich auch schon alles. Es ist also jetzt spielerisch nicht anspruchsvoll. Es ist eher so ein, vom Gameplay her würde ich sagen, so ein cozy Game, wie man ja heute sagt.
Mhm. Aber das hat dich jetzt nicht gestört, also dass es jetzt auf der Gameplay-Ebene eher flach bleibt?
Nö, hat mich nicht gestört. Das passt ja eigentlich ganz gut. Ich meine, man spielt eine Fotografin und damit wirbt das Spiel auch und das bekommt man auch. Mhm. Ich würde sogar fast sagen, dass ich die Rätsel gar nicht gebraucht hätte, um an gewissen Stellen dann eben weiterzukommen.
Mhm. Ja, ich denke halt gerade so an Beyond Good and Evil, wo es dieses Feature ja auch gab, aber wo das ja nur so ein Teilaspekt des Spiels war, ne? Aber das kann man dann vielleicht auch wirklich nicht so besonders gut vergleichen, ne?
Ja, also mich hat es auch so ein bisschen an No Man's Sky erinnert, wo man ja auch Tiere und Pflanzen scannen kann. Genau, und so bin ich halt so durch die Gegend gelaufen, habe immer mal wieder geguckt, immer mal wieder durch die Kamera geschaut. Und was auch ganz schön ist, wenn man mit der Kamera ein Objekt fokussiert, dann wird einem auch angezeigt, ob man das schon hatte oder wenn es neu ist, dann steht da eben neu und dann weiß man, okay, dann muss ich hier nochmal eben ein Foto machen, damit das dann eben zählt. Und dann hat man so sein Büchlein, wo ja eben auch drin steht, was man machen soll und dann kann man da auch immer für jedes Tier sich dann sein Lieblingsfoto aussuchen, wenn man das dann machen möchte. Da ich nicht so oft in dieses Buch geschaut habe, war es mir ziemlich egal. aber auch da kann man ja, sich so sein Fotobuch so ein bisschen zusammenstellen.
Okay, aber gibt es schon auch eine Rahmenhandlung, die das alles verbindet miteinander? Oder
also ja, man
irgendwie,
hat,
es das, fühlt sich für mich noch lose
das,
an.
Man hat das Tagebuch von seinem Großvater gefunden und möchte halt gucken, was für ein Geheimnis hinter dieser Insel lauert.
Mhm, okay, und das tut sich dann über die Fotos erklären, oder?
Die Fotos sind da sogar ziemlich egal.
Was macht's für einen Sinn?
Ah, das ist es. Ein Tier hatte ich nicht gefunden am Ende des ersten Levels und dann dachte ich, oh nein, jetzt muss ich bestimmt durch diesen ganzen Level wieder zurücklaufen, um dieses eine Tier noch zu finden. Ich glaube, ein Schmetterling oder so hat mir gefehlt. Aber nein, ich durfte ins nächste Level gehen.
Okay.
Also ich weiß nicht, vielleicht so diese Haut kann sein, dass man diese Fotos von den Haupttieren machen muss. Na, wahrscheinlich auch nicht, das ist auch nicht unterteilt. Nee, es ist ziemlich egal, diese Zielfotos. Vielleicht kriegt man noch ein tolles Achievement am Ende, wenn man das schafft. Aber ansonsten geht es eigentlich nur darum, durch diese Level zu kommen. Und dafür braucht man jetzt aber die Fotos nicht. Da kann man eben so durchmarschieren und muss, wie gesagt, mal so ein, zwei Rätsel lösen.
Okay, interessant. Jetzt ist das ja keine Simulation oder so. Also es ist ja schon ein fantastisches Spiel, oder? Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen?
Man hat so Fantasieelemente. Also am Ende des ersten Biomes bin ich auf so einen Tempel gestoßen und da war dann, glaube ich, so ein Geistwesen, was man da kurz gesehen hat und dem folgt man dann eben dann ins nächste Biom dann weiter.
Und die Tiere selber, das sind jetzt auch eher fantastische Tiere, oder?
Das weiß ich gar nicht so genau, muss ich sagen, ob es die Quetzalaffen wirklich gibt. Hm. Im zweiten Level geht es dann so in die Krokodilrichtung. Kann ich gar nicht so genau sagen. Es passt auf jeden Fall ganz gut irgendwie rein.
Hm, okay. Weil ich hatte in dem Trailer, vielleicht habe ich mir das auch falsch abgespeichert, aber die Sachen, die da vorkamen, das sah jetzt für mich eher wie so schon natürlich irgendwo eine Anlehnung an Tiere, die es auch bei uns so in der Realität gibt, aber mit irgendwie, die Hand, der hat dann geleuchtet oder so, oder war so in so einem.
Ach so, ja, so ein bisschen leuchten. Also, das waren, wie gesagt, so ein bisschen die mystischen Tiere gibt's, aber das Hauptding sind dann nämlich eher die Tiere, aber ich glaube, die gibt's auch nicht, diese fliegenden Affen. Also, es geht dann schon eher in die Fantasy-Richtung.
Mhm, okay.
Aber es ist so, als würde man einfach durch einen fremden Dschungel laufen und einfach unbekannte Tiere einfach mal fotografieren. Das war für mich schon plausibel, dass es sowas geben könnte. Gibt es so wahrscheinlich nicht. Und man ist ja auch so ein bisschen in diese Tierwelt dann auch eingetaucht, indem man dann eben gesehen hat, okay, man muss sie beim Schwanzwedeln fotografieren, ach so, machen sie aufeinander aufmerksam und dann eben noch tanzen. Kriegt man noch so ein bisschen die Verhaltensweisen eben von diesen Haupttieren dann beigebracht. Während halt Vögel und Schmetterlinge, die sind halt einfach da. Das ist dann mehr so ein Suchen, dass man die dann eben auch findet. Häufig hat man die dann eben in diesen Sackgassen gefunden.
Mhm. Aber es ist auch keine Open World, ne? Du hast von uns gemeint, das erste Level war eher so ein bisschen schlauchig. Das heißt, das bleibt
genau, das ist das bleibt so. Das ist insgesamt ein sehr schlauchiges Level.
Mhm, okay.
Ach genau, eine Funktion, die man noch hat, habe ich ganz vergessen, und zwar Pfeifen kann man auch noch. Das braucht man manchmal, um auch eben weiterzukommen, um zum Beispiel die Affen anzulocken.
Ah ja, okay. Ich wollte gerade sagen, also in welcher Form wird da gepfiffen, aber das macht natürlich dann irgendwo Sinn.
So ein Tierruf, den man dann eben imitieren muss.
Mhm. Gut, vielleicht zwei Sachen, die mich jetzt interessieren würden. Einerseits dein Fazit zu dem Spiel. Also klingt jetzt für mich alles eher ein bisschen positiv so, also dass es dir schon auch gefallen hat und Spaß gemacht hat, abseits der grafischen Präsentation. Und wie so die restlichen, also die abseits von dir jetzt auf das Spiel reagiert haben. Hast du da irgendwie was gefunden?
Jawohl. Ich fand's nett. Nach so einem Arbeitstag gespielt, da war das eben ganz nett, einfach mal so entspannt so ein bisschen rumzulaufen, in eine andere Welt einzutauchen und ein paar Fotos zu machen. Wie gesagt, deswegen hätte ich die Rätsel auch gar nicht gebraucht. Die hat man wahrscheinlich schon reingebracht, um nochmal ein bisschen Gameplay reinzubringen. Ansonsten bei Steam ist es sehr positiv bewertet, hat aber eben auch nur 200 Bewertungen, was jetzt ja auch nicht sonderlich viel ist. Da sind aber 84% positiv. Kostet 8,19 €.
Ist ja auch
genau, aber das ist eben auch nur so 2-3 Stunden lang. Ne?
Mhm, okay.
Ist jetzt auch kein sonderlich langes Spiel, aber das für das, was es bietet, dann wäre es auch zu lang. Also länger sollte es dann auch nicht sein. Es gibt insgesamt, ich hatte mir noch mal ein YouTube-Video angeguckt, weil ich es auch nicht durchgespielt habe, gibt insgesamt 3 Level, durch die man eben durchgeht. Mhm. Und ich glaube, wenn man das so gemacht hat, dann und das so ein, zwei Abenden dann eben durchspielt, dann reicht das auch.
Okay, ja, ich glaube, wenn es länger wäre, wäre es ja wirklich irgendwie wahrscheinlich ermüdend, oder?
Ja, genau. Genau, dann hatte ich nochmal geguckt, wer das Ganze entwickelt hat. Und zwar kommt das von einem Studio namens Banana Bird Studios. Und das war das erste Spiel, was sie gemacht haben. Und das war auch das letzte Spiel, was sie gemacht haben. Ich hatte mal geguckt, auf der LinkedIn-Seite sind noch 2 Mitarbeiter irgendwie verlinkt. Von da kam dann auch nichts mehr. Sie haben auch noch eine Internetseite offen zu ihrem, wer da eben so mitgearbeitet hat. Und dann hatte ich mir mal so die 3 Führungspositionen mal angeguckt und mal geschaut, ob ich was zu denen finde.
Mhm.
Da gibt es einmal die Michelle Olsen, die war Creative Director. Die hatte auch wohl, da war auch eine eigene Webseite verlinkt, die ist aber mittlerweile nicht mehr. Ansonsten hatte sie über itch.io noch 6 weitere Spiele veröffentlicht, alle kostenlos. Hab sonst aber nichts mehr weiter zu ihr gefunden. Scheint also jetzt gerade nicht so richtig in der Games-Branche mehr drin zu sein, vor allem wenn auch die eigene Webseite eben nicht mehr da ist. Dann hatte ich mir angeguckt, die beiden, dann auch noch den Lead, die Lead-Designerin, Eva Wirtz-Bicki, hatte ich nochmal geguckt. Und auch das war ganz interessant. Die arbeitet nämlich noch in der Games-Branche. Und zwar arbeitet sie jetzt bei Obsidian Entertainment am Spiel The Outer Worlds 2 arbeitet sie mit. Mhm. Im Bereich Area Design und Worldbuilding.
Klingt jetzt für mich genau. Aber also, so, als wenn es das Studio selber nicht mehr so gäbe.
Genau, das klingt für mich auch danach. Wenn man jetzt einfach mal die Anzahl der Steam-Reviews nimmt mit 204, könnte ich mir vorstellen, dass es dann eben finanziell sich nicht gelohnt hat und man dann eben ja getrennte Wege gegangen ist. Das wäre jetzt so meine Vermutung.
Mhm.
Man weiß oder man hat sich nur für das eine Spiel zusammen oder man hat sich nur für das eine Spiel zusammengetan und eben diese Firma eben nur dafür gegründet, das weiß ich eben nicht.
Ja.
Scheint aber vor allem noch eher so von den Fotos her, die auf der Webseite sind, waren das auch alles eher jüngere Leute. Vielleicht war das einfach mal so, wir machen einfach mal irgendwie was zusammen, mhm. Gucken mal, wohin das führt. Und jetzt hat es wahrscheinlich nicht wirklich irgendwo hingeführt. Also ich weiß auch noch, das Spiel ist bei mir in der Bibliothek gelandet, eben über das Amazon Prime Abo. Da gibt es ja auch immer jeden Monat so ein paar Spiele. Und ich glaube, das war jetzt das erste Mal, dass ich den Amazon Games Launcher installiert habe, um ein Spiel zu spielen.
Es gibt einen Amazon Games Launcher? Krass.
Ja, genau, siehst du?
Man lernt nie aus. Nee, ich habe keinen Prime, deswegen kriege ich das nicht mit.
Ja, genau. Also manchmal gibt es die Spiele nur für diesen eigenen Launcher, aber mittlerweile ist es auch sehr verteilt auf andere.
Okay.
Genau.
Ich hatte eigentlich was im Kopf, aber es ist mir jetzt entfallen. Das heißt,
schade.
Ja, kann man nichts machen. Ist immer noch Sonntag.
Nach der Zeitumstellung.
Nach der Zeitumstellung, genau. Hast du noch irgendwas jetzt, was du zu dem Spiel loswerden willst?
Nö, ich habe, denke ich, soweit alles über das Spiel gesagt. Kann man sich gerne mal angucken. Ist jetzt auch nicht sonderlich teuer. Gibt es bestimmt auch irgendwie mal im Sale. Wenn man einfach mal in eine andere Welt entfliehen möchte und einen die Grafik abschreckt, trotzdem, man kann trotzdem ganz gut eintauchen.
Mhm. Alles klar. Ja, dann hatten wir diese Folge zwei Adventure Games. Doch,
genau.
Mit wie vielen Jahren Unterschied? Warte mal, 94 bis 2020 oder wann ist rausgekommen?
2021. 17 Jahre Unterschied, oder?
Nee, 27. Das 10 Jahre vergessen. Ja.
Stimmt, 27, oh Gott.
Ja.
Ja, 27 Jahre Unterschied. Aber schon von eher einem etablierten Studio jetzt zu einem Indie-Studio. Ne? Das muss man ja auch nochmal vergleichen.
Ja, und das Traurige ist, beide Studios gibt es nicht mehr so wirklich.
Richtig.
Jetzt Life of the Adventure Games. Gut, dann können wir uns eigentlich nur noch verabschieden.
Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Und beim nächsten Mal würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, da werden wir keine zwei Adventure Games haben.
Davon ist auszugehen, ja.
Wir wissen zwar noch nicht, was wir spielen, aber
schauen wir mal.
Was anderes.
Wenn ihr irgendwie einen Kommentar abgeben wollt, könnt ihr uns auf jeden Fall im Wasted-Forum abtreffen. Heute ist ja
antreffen.
Möglich. Antreffen.
Antreffen.
Ja, exakt.
Genau. Oder ihr schreibt einen Kommentar unter das YouTube-Video, falls es eins geben sollte.
Davon ist auch aus.
Mal ausgehe, genau. Dann könnt ihr da natürlich auch gerne mal einen Kommentar verfassen. Ich weiß zwar gar nicht, ob wir darüber informiert werden, wenn wir...
ich glaube nicht.
Aber dann wird unser Kanalbetreiber uns schon mitteilen, dass da was passiert ist.
Genau.
Oder wir schauen selber mal nach. Das kriegen wir auch schon alles hin.
Passt.
Dann bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.
Das war eine Produktion von mindestens 10 Zeichen. Weitere spannende Podcasts und Beiträge rund um Games, Technik und vieles mehr findet ihr unter m10z.de. Möchtest du Teil unseres freien Kollektivs werden und selbst Inhalte veröffentlichen, dann ist das kein Problem. Schreib uns einfach eine Nachricht. Alle Kontaktmöglichkeiten dazu findest du auf unserer Website. Hat dir an der aktuellen Folge etwas besonders gefallen oder möchtest du Kritik üben? Besuch uns doch im Forum unter community.wasted.de.